Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, Selbsthypnose im Sport ist heute das Thema. Über psychologische Aspekte im Sport haben wir ja bereits in zwei früheren Episoden recht ausführlich gesprochen. Wen es interessiert, einfach mal in die Folgen 26 und 27 reinhören. Heute aber legen wir den Schwerpunkt auf Selbsthypnose auf dem Weg zum Erfolg. Darüber, in welchen Bereichen wir Selbsthypnose einsetzen können und wie sie eigentlich konkret aussieht. Im Rahmen der Sportwissenschaften gehört die Selbsthypnose zu dem, was Fachleute psychoregulative Verfahren nennen. Und Anlass zur Psychoregulation gibt es im Sport natürlich genug. Da kann das Ziel Fokussierung und Konzentration sein oder auch Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, sich quälen zu können. Und das betrifft natürlich Athleten im Leistungssport, genauso wie Menschen, die sich nur schwer durchringen können, überhaupt regelmäßig Sport zu treiben. Egal, ob es jetzt Fitness ist oder Joggen, wer schnell Ausreden sucht und findet, der hat offenbar ein Problem mit seiner Einstellung und seinem Durchhaltevermögen. All das sind Baustellen, die sich durch Selbsthypnose sehr gut bearbeiten lassen. Ein weiteres weit verbreitetes Problem ist das des sogenannten Trainingsweltmeisters. So bezeichnen wir Athleten, die auf höchstem Niveau aktiv sind und im Training vielleicht weit überdurchschnittliche Leistungen bringen, die dann im Wettkampf aber nicht einmal annähernd auf ihr vorhandenes Potenzial zurückgreifen können. Und dieses Phänomen findet man bei Tennisspielern oder Golfern genauso wie bei Leichtathleten, Turnern, Skifahrern, Wind- oder Kitesurfern oder Triathleten. Die motorischen Fähigkeiten sind im Hochleistungsbereich offensichtlich nicht das Problem, sondern es ist der Kopf, der im entscheidenden Moment nicht mitspielt. Es gibt also über die rein körperliche Leistungsfähigkeit hinaus andere leistungsbegrenzende Faktoren. Eben die, die eher im mentalen oder kognitiven Bereich zu suchen sind. Und deren Bedeutung nimmt einfach zu, je näher man den körperlichen Leistungsgrenzen kommt. Denn wenn ein Sportler durch optimale Trainingsprozesse, ideale Ernährung und angemessene Lebensführung seine körperlichen Ressourcen komplett ausgereizt hat, dann machen mentale Prozesse eben den Unterschied aus. Okay, was sind denn nun konkret einige mentale Fähigkeiten, die den Unterschied ausmachen und an denen man arbeiten kann? Na, vordergründig beginnt das ja schon mal mit der mentalen Stärke, die es braucht, um überhaupt so regelmäßig, dauerhaft und hart zu trainieren, wie es erforderlich ist, um die eigenen sportlichen Ziele zu erreichen. Da reden wir dann auch von der Willenskraft und Durchsetzungsfähigkeit, um zum Beispiel Schwierigkeiten, Hindernisse oder eben die Quälerei im Training zu überwinden. Oder auch um lange, harte Wettkämpfe durchzustehen, ohne dass die Konzentration abbricht. Und da ist dann eben auch ein Ansatz für Selbsthypnose, wenn ich mit diesen Punkten Schwierigkeiten habe. Wenn ich mich also beispielsweise nicht so oft aufraffen und so doll quälen kann, wie ich es eigentlich möchte. Oder wenn mir in entscheidenden Situationen der Mut fehlt und meine Zögerlichkeit zum Problem wird. Das könnte ich auch in eine Aussage übersetzen, die heißt, mein Bewusstsein hat klare Ziele, aber mein Unterbewusstsein spielt leider allzu oft nicht mit. Und Selbsthypnose als psychoregulatives Verfahren lässt uns dann in einen Dialog mit dem Unterbewusstsein treten und damit das Problem an der Wurzel anpacken. Ein anderes Beispiel für wichtige mentale Kompetenzen im Sport ist die Fähigkeit zur Visualisierung von Bewegungsabläufen. Und das betrifft dann insbesondere Sportarten, die ein hohes technisches Fertigkeitsniveau erfordern. Und das ganz besonders dann, wenn eine komplexe Technik mit hoher Geschwindigkeit in kurzer Zeit erbracht werden muss. Nehmen wir eine Golflegende als Beispiel, Jack Nicklaus, einer der größten Golfspieler aller Zeiten. Der einzige Golfer, der jemals alle großen Turniere der PGA Tour und der Senior Tour gewinnen konnte. Er war bekannt dafür, schwierige Schläge grundsätzlich vorher im Kopf durchzuspielen. Und selbst im Training hat er sich angeblich nie zu einem Schlag hinreißen lassen, ohne vorher ein ganz klares geistiges Bild davon zu haben, also ohne ihn gründlich zu visualisieren. Niklaus meinte, dass Golf zu 90% mentale Vorbereitung sei und nur zu 10% von körperlichen Faktoren abhänge. Tja, und auch Visualisierung und das mentale Verankern von automatisierten Bewegungsabläufen sind perfekte Anwendungsbereiche für Selbsthypnose. Ob es um Golf geht oder Tennis, ob ein Windsurfer sich an seinen ersten Frontloop wagt oder ein Skirennläufer eine Abfahrt antizipiert, alles Baustellen für Selbsthypnose. Sie hilft durch Visualisierung im Eiskunstlauf, beim Stabhochsprung oder auch beim Bogenschießen, wann immer also komplexe technische Anforderungen anstehen. Und das liegt einfach daran, dass komplizierte Bewegungsabläufe unwillkürlich und automatisiert einfach besser funktionieren, als wenn man sie durch willentliche, bewusste Beschäftigung erzwingen will. Der Weg des Lernens verläuft ja ohnehin immer vom Bewussten und Geführten zum Unbewussten Automatisierten. Und diesen Weg unterstützt und beschleunigt Selbsthypnose eben massiv. Ein weiterer mentaler Aspekt wäre Selbstbeherrschung, also Emotionen und spontane Impulse unter Kontrolle zu halten. Und das kann beispielsweise bedeuten, sich von einem Gegner oder einem ablehnenden Publikum nicht provozieren zu lassen und cool zu bleiben. Ein klassisches Beispiel wäre aus dem Tennis. Ist schon eine Weile her, aber weil es um zwei so wunderbar gegensätzliche Charaktere geht, Björn Borg und John McEnroe. Björn Borg stets cool und kontrolliert, der Iceman. Und John McEnroe, dessen Ausraster auf dem Court ja bis heute legendär sind. Ein so großartiger Tennisspieler wie McEnroe auch war, man mag gar nicht darüber nachdenken, wie gut er hätte sein können, wenn er sich mit seinen Ausbrüchen nicht so oft selbst im Weg gestanden hätte. Natürlich kann Emotionalität auch pushen. Wir denken an die Bäckerfaust. Sie kann aber im Übermaß eben auch zum Störfaktor werden. Die Dosis macht es wie so oft. Und die Sportart und der richtige Moment. Die Art und Weise, wie sich zum Beispiel Rugby-Spieler aufpeitschen, die wäre für einen Sportler mit extrem anspruchsvollen und feinkoordinativen Techniken wie Bogenschießen oder Golf vollkommen ungeeignet. Denn Selbstbeherrschung hat noch eine Schnittmenge mit einer weiteren mentalen Eigenschaft, nämlich der Konzentrationsfähigkeit, also der Fähigkeit, sich optimal zu fokussieren und gleichzeitig störende Reizeinflüsse bewusst auszublenden. In dem Zusammenhang vielleicht noch einmal ein Zitat eines der besten Golfer dieser Tage, Dustin Johnson. I try to get not too emotional, whether it's going really well or going really bad. Der Mann weiß, wovon er redet. Solche mentalen Kompetenzen sind also speziell im Spitzensport unverzichtbar. Denn bewegen wir uns an den körperlichen Leistungsgrenzen, sind also zwei Athleten körperlich auf dem gleichen Top-Niveau, dann machen es eben die mentalen Unterschiede. Oder stellen wir uns nun mal einen Sportler vor, der gegen einen typischen Angstgegner antritt. Ein Gegner, gegen den er bislang jedes Mal verloren hat. Mit welcher Einstellung sind wohl die Gegner von Lance Armstrong in dessen bester Zeit gegen ihn angetreten? Ob er tatsächlich der stärkste Fahrer war oder der beste Doper, spielt dabei gar keine Rolle. In dem Moment, in dem sich seine Gegner keine realistische Chance ausrechnen konnten, da war das Rennen im Grunde genommen schon vorher im Kopf entschieden. Eine resignierende Grundeinstellung kann sich im Spitzensport einfach niemand leisten, auch wenn entsprechende Gefühle in manchen Situationen natürlich verständlich wären. Aber im Gegensatz zu einigen bekommen das andere nun mal besser in den Griff und ziehen vielleicht sogar eine besondere Motivation heraus. Auch dabei kann Selbsthypnose helfen, wenn man weiß wie. Aber wie funktioniert das denn nun genau in der Praxis? Nun, zunächst einmal läuft der Prozess der Selbsthypnose, wie jedes andere Training auch, vor der Anwendungssituation ab. Also vor einem Wettkampf beispielsweise oder auch trainingsbegleitend. Und dabei werden letztlich positive Suggestionen verankert. Suggestionen, die im Wettkampf oder in der konkreten Anwendungssituation dann aktiviert werden. Über einen sogenannten Anker zum Beispiel. Suggestionen, die später aktiviert werden, nennt man posthypnotisch. Und bei diesen Suggestionen geht es letztlich darum, das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Positiv natürlich. Damit können beispielsweise Ängste oder Unsicherheiten beseitigt werden. Ängste oder Unsicherheiten, die uns hindern, unser eigentliches Leistungspotenzial abzurufen. Unser Unterbewusstsein wirkt ja immer unmittelbar auf unseren Körper ein. Zum Beispiel über die Ausschüttung von Hormonen oder Neurotransmittern. Dopamin, Endorphine, Adrenalin. All diese Botenstoffe können aufgrund der Aktivität unseres Unterbewusstseins durch positives oder negatives Denken letztlich ausgeschüttet werden. Wie sich die Folgen solcher Hormonausschüttungen anfühlen, weiß jeder, der einmal Angst hatte oder der verliebt war und an den Betreffenden oder die Betreffende denkt. Oder auch jemand, der traurig ist. Gedanken an etwas wirken sich über unser vegetatives Nervensystem und unsere Hormone unmittelbar auf den Körper und damit auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Und genau das machen wir uns im Rahmen der Selbsthypnose zunutze. Wir verankern zum Beispiel positive Erinnerungen, vielleicht Erinnerungen an Erfolgserlebnisse, und wir verknüpfen die mit einem Anker. Und der Sinn davon ist, dass sich diese Erinnerungen inklusive der damit verbundenen Emotionen praktisch auf Knopfdruck abrufen kann. Wobei es natürlich weniger um die Erinnerung selbst geht und eigentlich geht es auch gar nicht um die damit verbundenen Emotionen. Es geht vielmehr um die Auswirkungen, die die Aktivierung dieser Emotionen auf die Ausschüttung bestimmter Hormone oder Neurotransmitter hat. Und damit zum Beispiel auf unsere Konzentrationsfähigkeit und den Körper. Ein weiterer Kernpunkt bei der Selbsthypnose im Sport ist auch oft, dass sich der Sportler wiederholt den sportlichen Handlungsablauf vorstellt. In allen Details und mit allen Einflussfaktoren. Aber ohne die Handlung in diesem Moment wirklich aktiv auszuüben. Wir reden also von etwas, das man als mentales Probehandeln bezeichnet. Klingt für einen Laien vielleicht fast banal, ist aber ganz entscheidend, denn dadurch fördern wir das Verinnerlichen einer Bewegung oder eines Bewegungsablaufs. Und damit wird die Automatisierung und eben der Lernprozess im Ganzen gefördert. Wir können also sowohl gezielt mobilisieren, die Fokussierung und Konzentrationsfähigkeit steigern, aber auch die Entspannung oder das motorische Lernen fördern, je nachdem, was der Sportler gerade braucht und wie viel davon. Denn, wie gesagt, die richtige Dosis im richtigen Moment macht es eben aus. In Wettkampfsituationen ist ja zum Beispiel erfahrungsgemäß eher zu viel Anspannung das Problem und nicht zu wenig. Und das kann über Selbsthypnose als Technik zur Psychoregulation eben auf ein optimales Niveau reguliert werden. Und optimal ist eben weder so hoch, dass meine Erregung und Anspannung die Motorik und Konzentration stört, sodass Techniken nicht mehr richtig funktionieren. Sie ist aber auch nicht so niedrig, dass der leistungsfördernde Teil der Anspannung verloren geht. Anderes Beispiel. Jeder Sportler kennt diesen berühmten Tunnel, in den man kommen kann. Ein Zustand vollkommener Fokussierung, bei dem alles andere ausgeblendet wird. Psychologen nennen diesen Zustand auch Flow. Wie gesagt, jeder, der einmal intensiv Sport getrieben hat, der kennt das Gefühl sicher. Dieses Gefühl, wenn sich alles richtig und leicht anfühlt und die Welt außen herum kaum noch stattfindet. Das sogenannte Runner's High bei Langstreckenläufern ist ein Beispiel dafür. Und solche Trancezustände haben nun wieder auch körperliche Auswirkungen. Auch wieder beispielsweise über die Ausschüttung von Glückshormonen, die dann wiederum die Leistung steigern. Und auch hierbei kann sich im Rahmen der Selbsthypnose im Sport der Athlet selbst einen Anker setzen. Wobei hier das Ziel wäre, diesen Flow-Zustand schneller und effizienter zu erreichen und ihn auch gegen Widerstände länger zu halten. Natürlich nutzt das im Leistungssport nur, wenn auch Fitness, Technik und gegebenenfalls die Taktik stimmen. Ohne diese Grundlagen hilft natürlich auch die beste Einstellung nicht und auch keine Selbsthypnose macht dann den Weltmeister. Aber sie macht auf Spitzenniveau eindeutig den Unterschied aus. Auch die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns an der eigenen Psyche lässt sich damit minimieren. Das betrifft, wie erwähnt, sowohl diejenigen, die gerne regelmäßig joggen, schwimmen oder ins Fitnessstudio gehen würden, aber nicht die Motivation dazu aufbringen, aber es betrifft eben auch unsere Trainingsweltmeister, die wir bereits angesprochen haben. Wer eindeutig über die körperlichen Voraussetzungen für Höchstleistungen verfügt und dennoch im Wettkampf immer wieder scheitert, der muss eben an seinem Kopf arbeiten. Und in beiden Fällen ist Selbsthypnose ein Werkzeug, das helfen kann. Ein Werkzeug, das jeder, der möchte, jederzeit zur Verfügung haben kann um es dann an ganz persönlichen Baustellen zu verwenden. Man muss nur wissen, wie, und das ist wirklich leicht zu lernen. Und mir fallen da auch gerade Möglichkeiten ein, wo das ginge. Haha. Gut, das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Episode wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitnehmen können. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und gerne nehmen wir auch, wie immer, Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Maes, Alexander Schelle und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.